Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 33. Er ging, ganz erfüllt von dem Eindrucke, den das schöne Mädchen auf ihn gemacht hatte. Noch glücklicher wäre er gewesen, wenn er gehört hätte, was nach seinem Fortgange über ihn gesprochen wurde. Dieser junge Mann ist wirklich anders als die Leute seines Alters und die Herren seines Standes, sagte Frau Richemont. An ihm könnte Alban sich ein Beispiel nehmen, wo er nur wieder bleibt. Er hat sich seit 2 Tagen nicht sehen lassen. Vielleicht kommt er jetzt, sagte Margot. Es hatte geklingelt. Die beiden Damen zeigten aber keineswegs jene freudige, erwartungsvolle Miene, welche das Nahen einer gern gesehenen Person verkündet. »Monsieur le Baron de Relac«, rief das Mädchen zur Tür herein. Und nach diesem Rufe erschien auch sogleich der Genannte im Zimmer. Er war ein langer, sehr hagerer Mann, er mochte vielleicht 45 Jahre zählen, trug sich aber trotzdem ganz wie ein junger, lebenslustiger, elegant gekleidet. Man hätte ihn nicht hässlich nennen können, aber er hatte doch alles in allem summiert etwas an sich, was bereits beim ersten Blicke verhinderte, Sympathie für ihn zu fühlen. Er verbeugte sich auf eine höchst stutzermäßige Manier, tänzelte erst zur Mutter und dann zur Tochter, um ihnen die Hand zu küssen und fragte dann sich niedersetzend: »Ich habe drüben geklingelt, aber keine Antwort erhalten. Monsieur Alban befindet sich wohl nicht zu Hause?« »Ich habe ihn seit gestern nicht gesehen«, antwortete Frau Richemont, und mit einem trüben, vorwurfsvollen Blicke fügte sie hinzu: »Ich darf wohl annehmen, dass er sich in Ihrer Gesellschaft befunden hat?« »Allerdings«, antwortete der Gefragte. »Wir waren am Tage ausgefahren und abends im Club, wo man vieles und Ausführliches zu besprechen hatte. Man hält das Exil des Kaisers nicht für ein ewiges. Man fragt bereits, wie man sich zu verhalten haben wird, wenn er zurückkehrt, um seine Rechte geltend zu machen.« »Um Gottes Willen, welche Unvorsichtigkeit«, rief Madame. »Noch sind die Sieger in unseren Mauern, und sie fangen bereits zu konspirieren an.« »Keine Sorge«, lachte der Baron, »man ist vorsichtig. Man ist klug, wenigstens in dieser Beziehung. In anderer freilich ist man desto unkluger. Werden Sie dies glauben, Madame?« Es lag ein Nachdruck in seinem Tone, der sie schnell aufblicken ließ. »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte sie. »Oh«, sagte er süßlich lächelnd, »ich meine nur, dass ich in Beziehung auf Politik meinen Mann stelle, in geschäftlicher Hinsicht aber viel zu nachsichtig bin.« Frau Richemont wütete. Sie hustete leise in das Taschentuch und meinte: »Sind Sie vielleicht gekommen, um über Geschäfte mit mir zu sprechen, Herr Baron?« Er räusperte sich, wie sich das Raubtier die Krallen wetzt, ehe es sich auf seine Beute wirft, und antwortete dann: »Eigentlich nicht. Ich wollte Monsieur Albin sprechen. Er gab mir gestern Abend sein Ehrenwort, heute zu Hause zu sein.« »Sein Ehrenwort?« fragte die Dame. »Das ist doch ganz unmöglich.« »Warum unmöglich, Madame? Zweifeln Sie vielleicht an seiner Wahrheitsliebe?« »Dies will ich nicht sagen, aber wenn Albin Ihnen sein Ehrenwort gibt, wird er es auch halten. Er ist Offizier.« Der Baron zuckte die Achseln. »Offizier? Ja, sogar Kapitän der Garde, aber pah, man kann trotzdem sein Ehrenwort brechen. Gibt es doch Kapitäns der Garde, welche sich ungestraft ohrfeigen lassen?« Die Dame erbleichte. »Was meinen Sie?« fragte sie. »Sie wollen doch nicht sagen, dass mein Stiefsohn...« Sie hielt inne. Es wurde ihr zur Unmöglichkeit, das Wort auszusprechen. Der Baron jedoch tat es an ihrer Stelle. »Dass Ihr Stiefsohn geohrfeigt worden ist? Ja, gerade dies will ich sagen.« Da sprang die Frau von der Chaiselon auf und rief: »Sie lügen, Baron!« Auch Margot hatte ihren Sitz verlassen. Sie war an die Seite der Mutter getreten, wie um ihr beizustehen gegen alle Angriffe des Ärgers und der Betrübnis. »Ich lügen?« fragte der Baron. »Monsieur Albin hat es mir selbst erzählt, und auch im Club wurde leise davon gesprochen. Es sind drei Herren dabei gewesen, mit denen er am Spieltische gesessen hat. Er hat die Deutschen Hunde genannt und den Feldmarschall Blücher, welcher zugegen gewesen ist, einen Flegel. Dafür hat er von einem deutschen Offizier, dessen Forderung er ausschlug, einige Dutzend Ohrfeigen erhalten. »Mein Gott, welche Schmach!« rief Frau Richemont auf ihren Sitz zurücksinkend. Aber es lag in ihrem Ausdrucke nicht der Aufschrei eines zerrissenen Mutterherzes. Es klang wie Verachtung, die tiefste, unheilbarste Verachtung. Wenn solche Dinge geschehen, so werden Sie auch die Möglichkeit zugeben, dass er sein Ehrenwort bricht, Madame, fuhr der Baron fort. Er hat mir versprochen, am Nachmittage zu Hause zu sein. Ah, so handelt es sich auch hier um eine Ehrensache? Natürlich, man arrangierte im Club ein kleines Spielchen, an welchem sich auch Monsieur Albin beteiligte. Er hatte Unglück. Ich schoss ihm 5000 Franken vor, die er mir heute 3 Uhr nachmittags in seiner Wohnung zurückzugeben versprach. Ich komme um 5 Uhr und dennoch ist er nicht hier. Mein Gott, auch das noch, klagte die Dame. So wächst seine Schuld ja doch ins Riesenhafte. Der Baron nickte mit dem Kopfe und antwortete, »Sie haben recht, meine Gnädige. Haben Sie eine Ahnung, wie viel er mir bereits gegen Wechsel schuldet?« »Wie sollte ich das wissen?« »Über 2x100.000 Franken.« »2x100?« Das Wort blieb ihr auf der Zunge liegen. Margot war schreckensbleich geworden. Der Baron beobachtete die beiden mit einem versteckten, siegesgewissen Lächeln. »Aber das ist ja die reine Unmöglichkeit. Das ist ganz unglaublich.« Bei diesen Worten der Dame zuckte der Baron die Achsel und antwortete, »Unglaublich? Warum? Monsieur Albin hat sehr noble Passionen. Er spielt hoch. Er verehrt dieser oder jener Tänzerin ein Geschmeide im Werte von 10.000 Franken. Vermögen hat er nicht mehr. Gehalt erhält er nicht, da der Kaiser gefangen ist. Wie bald ist da ein solches Sümmchen emporgelaufen?« »So mag er sehen, wie er es wieder herunterbringt«, sagte Madame entschlossen. »Er ist mein Stiefsohn, und doch habe ich mich bereits für ihn aufgeopfert. Nun bin ich selbst arm. Er mag sehen, wer ihm hilft. Ihnen aber, Baron, schulde ich keinen Dank, dass Sie ihn in seiner wahnsinnigen Verschwendung unterstützen. Hätten Sie ihm nichts gegeben, so hätte er sparsamer leben müssen.« Da glühte das Auge des Angeredeten in einem eigentümlichen Lichte. Es war Stolz, Schadenfreude, Gier, Siegesgewissheit, welche daraus sprach. Er antwortete, »Sie irren, Madame, ein anderer hätte ihn ebenso unterstützt. Übrigens ist er der Sohn Ihres seligen Herrn Gemahls, der mein Freund war. Soll ich ihn nicht unterstützen, da ich doch auch nachsichtig gegen Sie, die Witwe dieses Freundes, bin?« »Nachsichtig mit mir? Wann wären Sie dies jemals gewesen?« rief sie voller Bitterkeit. »Ich ließ mich kurz vor dem Tode meines Mannes verleiten, seine Akzepte auch mit meinem Namen zu versehen. Was verstand ich als Dame von solchen Papieren? Ich unterzeichnete sogar Formulare, welche später erst ausgefüllt wurden. Als mein Mann tot war, präsentierten Sie mir alle diese Dokumente. Sie waren nach Sicht zu bezahlen. Ich musste alles verkaufen, was ich besaß, um sie einlösen zu können und nicht in das Schuldgefängnis zu wandern. Nennen Sie dies Nachsicht?« »Ich spreche nicht hiervon, Madame. Ich spreche von den 3 Akzepten, welche ich noch jetzt von Ihnen in den Händen habe.« Sie blickte ihn groß an, aber er hielt diesen Blick aus. »Noch 3 Akzepte von mir?« fragte sie. »Sie irren oder erlauben sich einen Scherz, der hier wahrhaftig nicht am rechten Platze ist.« »An einen Scherz ist nicht zu denken«, sagte er. »Sie sprachen von Blanketts, welche später ausgefüllt worden sind. Nun wohl, es waren noch 3 solche Blanketts vorhanden, als Ihr Herr Gemahl starb. Monsieur Albin hat sie ausgefüllt und den Betrag von mir erhalten. Die Wechsel lauten auf Sicht. Ich habe sie Ihnen noch nicht präsentiert. Darf ich da nicht von Nachsicht sprechen?« Frau Richemont fuhr abermals in die Höhe, jetzt vor Schreck. »Sie sagen die Wahrheit?« fragte sie. »Die volle Wahrheit.« »Albin hat den Betrag erhalten?«
»Ja.«
»Wie viel?«
»In Summe 150.000 Franken.«
»150.000 Franken? Oh mein Gott!« rief sie, die Hände vor das Gesicht schlagend. »Und ich besitze nur eine Rente von noch 2.000 Franken.«
»Ich werde darauf Beschlag nehmen müssen, Madame.« Das hatte sie nicht erwartet. Sie starrte ihn mit großen Augen an und sagte,
»So werde ich dann verhungern müssen.«
»Nein«, antwortete er, gleichmütig die Achsel zuckend, »nicht verhungern, sondern nur arbeiten werden Sie müssen.«
»Arbeiten, das tun wir ja jetzt bereits. Oder glauben Sie, dass man von 2.000 Franken jährlich leben kann? Wir arbeiten insgeheim für ein Stickereigeschäft. Heute Vormittag hat Margot wieder das Fertige abgeliefert und sich dabei den frechen Insulten einer rohen Soldateska ausgesetzt.«
»Das darf ich nicht beachten, Madame. Ihr Sohn schuldet mir eine ungeheure Summe auf Wechsel, dazu eine Spielschuld von 5.000 Franken auf Ehrenwort. Er hat kein Geld. Von Ihnen besitze ich Wechsel im Betrage von 150.000 Franken. Ich präsentiere sie Ihnen hiermit. Wollen Sie die Dokumente einlösen?«
Die Witwe schlug die Hände zusammen und rief, »Aber sehen Sie denn nicht ein, dass mir dies ganz unmöglich ist? Wer hat Ihnen erlaubt, meinem Stiefsohne gegen meine Unterschrift eine solche Summe auszuhändigen?«
»Eben, Ihre Unterschrift hat es mir erlaubt, Madame«, lächelte er überlegen. »Übrigens irren Sie sich ganz und gar, wenn Sie behaupten, dass es Ihnen unmöglich ist, diese Summe zu decken.«
»Mein Gott, womit soll ich es können?«
»Mit einem einzigen Worte.«
»Mit welchem?«
»Mit dem kleinen Wörtchen Ja.«
Sie verstand ihn nicht, sie blickte ihn fragend an. Er aber setzte sich in Positur, ließ seine Augen lüstern über die schöne Gestalt Margots gleiten und sagte, »Sie kennen meine Person und meine Umstände, Madame. Ich bin Armeelieferant des großen Kaisers gewesen und habe mir Millionen verdient. Ich kann einer Frau eine glänzende Existenz bieten. Ich habe Ihnen bereits, als Ihr Herr Gemahl noch lebte, gesagt, dass ich Mademoiselle Margot liebe. Ich wurde damals abgewiesen. Es hieß, Mademoiselle könne mich nicht lieben. Sie befanden sich damals in besseren Verhältnissen. Jetzt werden Sie einsehen, dass eine Heirat nach Liebe eine Dummheit ist. Ich wiederhole heute meinen damaligen Antrag. Sobald ich mit Mademoiselle vom Altar zurückkehre, zerreiße ich die Wechsel Ihres Stiefsohnes und auch die Ihren. Sagen Sie nein, so wandern Sie in das Schuldgefängnis.« Er hatte sich bei den letzten Worten erhoben, griff nach seinem Hute und fuhr dann fort. »Sie sehen, dass ich aufrichtig bin. Nennen Sie mich hartherzig oder grausam, mir ist dies gleichgültig. Ich liebe Margot, sie wird meine Frau werden oder Sie müssen untergehen. Ich gebe Ihnen eine volle Woche Zeit. Heute, über 8 Tage, werde ich mir Ihre Antwort holen. Überlegen Sie sich reiflich, was Sie tun werden. Adieu.« Er ging und ließ die beiden Damen in einer großen Aufregung zurück. Madame Richemont lag auf ihrer Chaiselongue und weinte. Margot hatte sich bei ihr niedergelassen und zog wortlos den Kopf der Mutter an ihr Herz. Das Mädchen hatte bisher kein Wort gesagt. Ihr Gesicht zeigte keine Spur von Betrübnis, wohl aber lag auf demselben ein Zug finsteren Hasses, fast, möchte man sagen, der Rache, den ihre Mutter freilich nicht bemerkte, da sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. 150.000 Franken«, jammerte die Frau. »Hast du es gehört, Margot?«
»Ja.«
»Und ich war ihm nichts schuldig. Er ist ein Verführer, ein Betrüger.«
»Er ist ein Teufel, Mama. Er hat ganz und gar berechnend gehandelt.«
»Wieso?« »Er hat mich zwingen wollen, ihn zu heiraten.«
»Mein Gott, wirklich?« Ja, zunächst hat er Papa in Schulden verstrickt und ihn und Albin zum Spielen verführt. Sodann hat er dich zur Ausstellung der Blanketts gebracht. Jetzt sind wir verloren, wenn ich ihm nicht mein Ja-Wort gebe. Du wirst es ihm nicht geben. Nein, niemals, Kind. O doch, sagte das Mädchen scheinbar ruhig. Doch, du willst? Fragte die Mutter ganz erschrocken. Ja, ich will. Aber du wirst unglücklich, Margot.
Nein.
Sie sagte dieses Wort in einem so bestimmten Tone, dass ihre Mutter aufmerksam wurde, sie ganz erstaunt anblickte und dann fragte.
Nein, das begreife ich nicht. Kind, mein Kind, liebst du ihn etwa gar?
Margot schüttelte überlegen den Kopf und antwortete.
Ich hasse ihn. Ich verabscheue ihn und darum werde ich ihn heiraten, Mama.
Ihn heiraten, weil du ihn hassest? Du sprichst in Rätseln.
Oh, begreifst du nicht, welche Süßigkeit in der Rache liegt?
Ah, rief die Mutter, der das Verständnis aufzugehen schien.
Ja, er ist der Teufel unserer Familie, unseres Hauses gewesen. Er ist schuld an unserer Verarmung und an dem Tode des Vaters. Ich willige ein, sein Weib zu werden, um uns alle an ihm rächen zu können. Er liebt mich zum Rasendwerden. Ich habe seine glühenden, begehrlichen Blicke monatelang beobachtet, ohne zu tun, als ob ich es bemerke. Ich werde sein Weib. Er muss die Wechsel zerreißen, aber er wird mich niemals berühren dürfen. Er soll verschmachten vor Verlangen nach mir. Ich bin schön. Ich werde mich für ihn schmücken, nur für ihn, um ihn liebeswahnsinnig zu machen. Er soll vor mir im Staube kriechen wie ein Wurm. Er soll um ein Wort, um einen Blick betteln und doch nicht erhalten, was er begehrt. Er soll Tantalusqualen erleiden und ich werde glücklich sein, je unglücklicher ich ihn sehe.
Sie sprach im Gefühle des Augenblickes. Sie bedachte nicht, dass ihr Glück, von dem sie sprach, ein fürchterliches sein werde. Sie wollte sich opfern, opfern für die Mutter und für die Sache. Sie glaubte stets so Herr ihres Herzens zu sein wie jetzt und ahnte nicht, welch ein Unglück es für sie sein werde, an einen solchen Mann gekettet zu sein und doch die Liebe zu einem anderen im Herzen zu tragen.